Energieeffizient sanieren klingt teuer und vielleicht auch nach grüner Ideologie. Aber was bringt wirklich was und was ist nur kostspieliger Aktionismus? In dieser Folge spreche ich mit Elke Heine von Heine Ingenieure, die nicht nur eine sehr erfahrene Bauingenieurin ist, sondern eben auch Energieexpertin, über Dinge, die man pragmatisch umsetzen kann. Und wir beleuchten vor allem ein ganz konkretes Beispiel, nämlich ein Sechsfamilienhaus, was ich vor kurzem erst gekauft habe und clever energetisch aufwerten möchte, um eben das Ganze auch kaufmännisch für mich zu entwickeln. Außerdem zeigt uns Elke, welche Maßnahmen sich wirklich lohnen, wie man durch Einblasdämmung und hydraulischen Abgleich schon viel erreichen kann und was es mit der Wärmepumpe, der Solarthermie und dem ganzen Förderwirrwarr eigentlich auf sich hat. Und dann klären wir natürlich noch die Frage, kann man mit so einer Heizung irgendwie greenwashen und was bringt eigentlich was für den Energieausweis ganz konkret? Wenn ihr nochmal konkrete Fragen zu Spezialthemen habt, dann zögert nicht zu kommentieren, einfach zu fragen oder mir eine Mail zu schicken an jasper@steine-steuern.de. Und jetzt, let's go. Genau, ich würde eigentlich am liebsten damit anfangen, mal darüber zu sprechen, wie wir jetzt als Investor so aus meiner Sicht tatsächlich, wie nähere ich mich dem Thema Energieeffizienz eigentlich? Weil in der Regel kaufe ich ja Objekte, die ja so ein bisschen schrabbelig sind vom Energieausweis. Mhm. Ja, und man hat ja dann immer Wärmepumpe und alles Mögliche, was man machen kann, aber was für uns Investoren natürlich super interessant ist, ist, wie komme ich mit einem überschaubaren Aufwand auf eine angenehme Energieeffizienz?
Ja, also im Grunde genommen musst du eigentlich dann einen Schritt zurücktreten und dir überlegen, was habe ich mit dieser Immobilie vor?
Ja.
Wer soll da später einziehen? Wir haben ja auch schon bei dir so das die ein oder andere Variante mal gesehen, wo du auf der einen Seite sagst, da werden Studenten einziehen. Das werde ich warm vermieten. Auf der anderen Seite hast du Single-Haushalte oder kleine Familien, die dann dort wohnen, die dann ganz normal Kaltmiete bezahlen und die Nebenkosten selber tragen.
Ja.
Das ist natürlich ein Unterschied, weil gerade wenn du warm vermietest, möchtest du für dich natürlich auch da ein großes Gap drin haben und nicht irgendwie unbedingt auch noch drauf bezahlen,
ja.
Wenn dann da Tag und Nacht geduscht wird oder auch nicht. Und die nicht so viel Wert darauf legen, vielleicht mal tagsüber den Heizkörper runterzudrehen. Das ist eigentlich so das Erste. Ne? Wen habe ich nachher als
also ob ich so eine richtige Wirtschaftlichkeit im Blick habe, dass die Nebenkosten genau. runtergehen oder ob ich sage, ich will es eigentlich greenwashen sozusagen.
Ja, genau. Und dann ist für dich natürlich auch wichtig, gerade eben zu schauen, wen möchte ich denn als Mieter haben? Ne, was möchte ich dann danach? Möchte ich, ich sag mal, welche, die auch Wert darauf legen, in einer energieeffizienten Wohnung zu wohnen? Das ist natürlich dann auch eine Klientel, wo man vielleicht auch davon ausgehen kann, die sind recht
linksgrün.
Also ich wollte jetzt nicht auf das Politische hinaus, aber eher auf das Portemonnaie, dass ja. man da sagen kann, okay, die sind auch in dem Bereich einigermaßen gesettelt, finanzstark, die können sich das auch leisten, so zu wohnen. Oder ist mir das nicht so wichtig, sondern ich möchte jetzt einfach hier erstmal starten mit der Immobilie. Dann muss man natürlich gucken, es gibt so verschiedene Faktoren, was von der Sanierung her sich schneller rentiert, also was sich schneller amortisiert und was halt ein bisschen länger dauert.
Ja.
Das liegt auch einfach daran, an den Kosten. Das heißt also, so als Beispiel, was immer wichtig ist, ist also die Heizung zu betrachten, ist immer so ein Punkt. Dann natürlich die Außenhülle und wie das vielleicht auch zusammenspielt,
ja.
Ist ganz wichtig. Und natürlich, wenn ich mir jetzt die Außenhülle angucke, machen viele so den Fehler, die sagen, oh, neue Fenster. Die Fenster sind ja schon so alt und dann sieht das Haus so schön aus und dann ist das natürlich auch für die Mieter ganz toll, wenn da neue Fenster drin sind.
Das merkt man halt auch.
Das merkt man halt auch.
Eine neue Heizung merkt man nicht, ne? Es ist danach hoffentlich immer noch warm.
Ja, genau. Und eine neue Heizung ist immer so ein, das muss ich jetzt machen, ne? Und so eine notwendige Instandsetzung meistens. Und da ist nur das Problem, dass die Fenster verhältnismäßig teuer sind zu dem, was die an Einsparung bringen. Und wenn sie.
Weil die auch wenig Fläche.
Ja. Ja, genau. Erstmal das und weil es vom U-Wert her gibt es da ganz andere Maßnahmen, die ich machen kann, die viel effektiver sind. Und da ist es natürlich wichtig, wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe für neue Fenster 50.000 Euro aus und ich brauche 40 Jahre über die Einsparungen, mir diese 50.000 wiederzuholen, dann sollte ich doch überlegen, ob ich diese 50.000 nicht in andere Dinge stecke, die wesentlich sich schneller rentieren, dann kann ich ja immer noch die Fenster machen.
Ja. Also vielleicht für mich wäre das, wenn ich nochmal das Szenario eigentlich, wovor ich als Investor ja Angst habe, ist, dass, oder was ja jetzt schon ist, dass die CO2-Steuer da ist und ich muss ja einen Teil davon übernehmen, je nach Energieeffizienzklasse. Ne? Und ich würde mal sagen, jeder Bestandshalter und die CO2-Preise gehen ja jetzt nach oben in den nächsten Jahren und das ist ja für mich eigentlich Nummer eins, dass ich die zusätzliche Belastung durch die CO2-Steuer abwenden möchte. Und zweitens wäre natürlich auch ein Gedanke zu sagen, das, was der Mieter nicht an Nebenkosten bezahlt, kann er mir als Kaltmiete bezahlen.
Genau.
So. Ja. Ja, aber so würde ich da eigentlich dran gehen. Für mich, also aus meiner Sicht, ist das mit der CO2-Steuer eigentlich am krassesten. Und dann natürlich will ich nicht irgendwas, wenn wir jetzt über Fenster gesprochen haben, dreifach verglaste Fenster bei so dünnen Außenwänden und dann habe ich Schimmel drin.
Ja. Nein, also im Grunde genommen geht man halt ganz anders ran, dass man eben am wichtigsten ist eigentlich immer so mittlerweile die Heizung. Und nein, es muss nicht immer danach eine Wärmepumpe sein. Aber auch diese Heizung macht sich natürlich bemerkbar, wenn ich die optimiere oder austausche. Es gehört ja zum Beispiel auch dazu, dass ich mir die Pumpen anschauen muss, den Pufferspeicher, Heizkörper und so weiter, Thermostate und. Es gehört ja noch viel mehr dazu, hydraulischer Abgleich und. Dass ich einfach schauen kann, wie kann ich das optimieren, weil das sich natürlich auch nachher im Energieausweis bemerkbar macht. Das heißt, wenn ich ja nachher vermieten möchte, muss ich auch einen Energieausweis präsentieren. Und wenn da das natürlich alles, ich sag mal, alles andere als im guten Bereich ist, genau. Da kann ich natürlich dann auch sagen, ey, super, dann kann ich auch einen Euro mehr Miete nehmen.
Ja.
Weil ich natürlich zeigen kann, ihr braucht gar nicht so viel an Nebenkosten bezahlen. Da ist es natürlich wichtig, auf jeden Fall immer die Heizung zu betrachten.
Also Heizung, mit der Heizung kann man am meisten
unter anderem, ja. Was natürlich auch viel Potenzial birgt, ist zum Beispiel auch das Thema Dach oder oberste Geschossdecke. Ja. Einfach da aus dem Grund, wenn ich Wärme steigt nach oben so und natürlich geht da viel Energie flöten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn die Dächer zum Beispiel noch keine Winddichtigkeitssperre haben, habe ich natürlich auch Zugerscheinungen im Haus.
Ja.
Und das heißt also, der Mieter fühlt sich unwohl, weil es zieht. Es gibt kalte Füße, sage ich mal. Ne? So, gerade hier Frauen sind da ja aber sehr empfänglich und laufen mit Schal und dicken Puschen rum. Und da ist dann natürlich auch so, wenn ich mich unwohl fühle, weil es zieht, habe ich auch die Tendenz, natürlich den Heizkörper noch mal ein bisschen mehr aufzudrehen, weil ich das Bedürfnis habe, dass es wärmer wird, dass es angenehmer wird. Und es ist halt auch erwiesen, dass gerade das Thema Dach auch unheimlich viel an Energieersparung bringen kann. Genau, einfach tendenziell auch von den Kosten her besser, als jetzt zum Beispiel eben auf die Fenster zu gehen.
Also ein Quadratmeter gedämmte Dachfläche bringt mir mehr als ein Quadratmeter besseres Fenster oder ein Quadratmeter Fassade.
Tendenziell. Man sollte dann da aber nochmal den Unterschied machen, dass man sagt, okay, kriege ich es vielleicht hin, nicht das ganze Dach zu dämmen, weil da spielt dann manchmal eben auch die Rolle, dämme ich es von innen, wenn ich es kann, zum Beispiel, dann ist das nicht so schlimm. Muss ich ja von außen dämmen, heißt das für mich auch immer, ich muss die Dachhaut angreifen, also Ziegel, Schiefer, was auch immer, dann wird es teuer. Also das ist auch nochmal so ein Unterschied. Kann ich von innen dämmen?
Mega teuer.
Ja, genau.
Dach will keiner machen.
Nee.
Hält ja meistens auch noch.
Das ist es ja, ne? Also wenn ich dann einen super tollen Ziegel habe, der auch noch, ich sag mal, gut verschmiert ist oder gut befestigt ist, dann hält ein Ziegeldach super mega lange. Und deswegen ist es natürlich dann immer ungünstig, da was zu machen, zumal so eine Aufspanndämmung eben auch kostenintensiv ist. Da dann vielleicht hinzugehen, zu sagen, okay, ich schaue mir die oberste Geschossdecke an. Das ist natürlich nochmal ein Kostenpunkt, wo ich vielleicht zum Beispiel, ich kann es ausblasen oder ich lege eben einfach Dämmplatten oben drauf und dämm die Abseiten. Das ist nochmal eine kostengünstige Alternative, da nochmal auch das Haus einen Schritt nach vorne zu bringen.
Ja, was ich kompliziert finde, ist, also mit in den einzelnen Sachen verstehe ich das immer, aber jetzt komme ich, ne, wir können jetzt zum Beispiel mal, wir haben uns ja im Vorfeld der Folge ein Haus angeguckt, ne, was ich gerade erworben habe, dieses Sechs-Parteien-Haus aus, ich glaube, 1950 oder so. Und da muss ja unbedingt was gemacht werden, da sind wir uns ja einig und ich oszilliere eigentlich so die ganze Zeit zwischen, mache ich Heizung und dann oberste Geschossdecke, Fassadendämmung und springe da immer von einem zum anderen. Wie näher ich mich denn da am besten so als Investor? Jetzt haben wir uns das angeguckt, aber es ist ja irgendwie schon auch eine systematische Betrachtung. Und wenn ich sage, also ich habe ja natürlich Lust, möglichst wenig Geld auszugeben, dann wenn man es zum Beispiel, ich bin immer ein Freund von schrittweise, wenn man es schrittweise macht, wie würde man das angehen?
Ich finde, es hängt immer so ein bisschen vom Gebäude ab, was man so vorfindet.
Also kommt drauf an, ja?
Also, okay. Ja, würde ich schon sagen, weil ich würde dir jetzt zum Beispiel, wenn du da eine Heizungsanlage drin hast, die 35 Jahre alt ist und wo man schon, ich sag mal, wo der Klempner immer einmal so mit der Rohrzange gegenklopfen muss, damit die auch intakt bleibt und alles so eingestellt ist, damit ja nichts daneben geht und damit die ja nicht ausgeht, ja, weil man weiß nicht, ob sie wieder angeht und solche Sachen, dann muss man sich da natürlich was überlegen, weil du möchtest als Investor ja auch ein bisschen Ruhe haben und nicht sonntags abends irgendwo einen Anruf haben vom Mieter, der sagt, ist schon wieder so kalt hier.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagen würde, okay, das funktioniert und man für sich überlegt, okay, die Heizung ist, ich sag mal, 20, 25 Jahre alt, funktioniert auch noch die nächsten ein, zwei Jahre, dann wäre es natürlich zu überlegen, vielleicht erstmal an die Gebäudehülle zu gehen. Weil natürlich, egal, was ich nachher für eine Heizung einsetze, wie gesagt, ist ja egal, ob ich jetzt Wärmepumpe oder Renewable Ready oder keine Ahnung, was ich machen möchte, was gut zum Haus
passt. Ist das tatsächlich egal?
Noch wohl.
Ja.
Es ist gut, vielleicht das Haus so ein bisschen vorzubereiten,
ja,
weil ich dann natürlich auch die Heizung vielleicht ein bisschen anders auslegen kann. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt ein Haus habe, was überhaupt nicht saniert ist, und pack da eine Wärmepumpe rein, was ja theoretisch geht,
ja,
dann muss ich die natürlich auch ein bisschen anders auslegen, als wenn ich jetzt sage, ey, ich habe schon mal die Geschossdecke gedämmt, ich habe die Fenster optimiert, sind zwar nicht neu gekommen, aber da ist jetzt Wärmeschutzglas drin. Ich habe die Dichtung überprüft und man vielleicht doch noch mal ein bisschen Wärme dem Verbundsystem gemacht hat oder. Dann kann ich also natürlich die Heizung ein bisschen anders
von der auslegen. Nennleistung her, dass man sagt, man braucht einfach eine viel stärkere und damit teurere.
Genau, ja.
Und dann arbeitet die wahrscheinlich auch nicht so wirtschaftlich.
Nein, allein du hast ja schon ganz andere Anschaffungskosten dann. Ne? Okay, die liegen dann vielleicht nur bei, ich sag mal, 5.000 mehr. Aber für 5.000 mehr hast du auch schon oben die Geschossdecke gedämmt, so als Beispiel.
Aber sollen wir, wenn wir mal reingehen, vielleicht ganz exemplarisch bei dem Haus, bei diesem Sechs-Parteien-Haus. Wie würde es, also wenn es jetzt, wir haben das soweit noch gar nicht besprochen, aber wenn es jetzt dein Haus wäre, und ich finde es ja von der steuerlichen Betrachtungsweise auch immer zu sagen, okay, ich möchte wahrscheinlich nicht mehr als 15% der Gebäudeanschaffungskosten in den ersten 3 Jahren bezahlen. Das heißt, ich bin unabhängig davon, was ich jetzt tatsächlich an Wert sehe, von der Steuer eingeschränkt und habe ein knappes Budget. Wie würdest du da dran gehen, jetzt in diesem konkreten Fall und warum?
Also bei dem Gebäude würde ich tatsächlich als allererstes die Geschossdecke dämmen.
Warum? Weil das einfach ist?
Weil es einfach ist und schnell gemacht und auch nicht so teuer, aber dafür recht effektiv.
Ja.
Gerade bei dem Gebäude.
Vielleicht nochmal, um das zu schildern, wegen den Abseiten. Ne?
Genau.
Dachgeschoss.
Und ich habe nicht so viel Fläche. Also ich habe dadurch, dass es sehr hoch ausgebaut ist, habe ich eine relativ überschaubare Fläche oben an Geschossdecke und ja, unten an den Abseiten. Genau. Aber ich habe trotzdem da oben, man muss ja auch mal an den Sommer denken, ist ja auch so ein Thema, ne, so Dachgeschosswohnungen, hätte ich auch schnell den Effekt. Also ist eine Dämmung, hält ja nicht nur die Wärme drin, sondern lässt ja auch die Wärme draußen, ja, wenn man so will. Und ist natürlich auch ein Thema. Und wie gesagt, es ist recht schnell gemacht. Und dann
ist auch überhaupt nicht invasiv, ne? Also da, nee, unter Umständen, wenn da einer mal zwei Tage nicht zu Hause ist, merkt er gar nicht, dass da was passiert ist wahrscheinlich.
Genau, mhm, ja. Dann würde ich bei dem Haus als nächstes.
Aber nochmal kurze Zwischenfrage, nochmal zur Geschossdecke.
Ja?
Kann man sagen, das würde jetzt, das war immer so meine Frage, was bringt mir das jetzt im Energieausweis? Kann man sagen, das bringt mich jetzt darf mich nicht entlarven, dieses Alphabet nicht kann, aber bringt mich das jetzt von H auf G oder lässt sich das so gar nicht sagen?
Das lässt sich so gar nicht sagen. Also da würde ich jetzt sagen, dadurch, dass wir eine recht kleine Fläche haben, wird es wahrscheinlich nicht so viel ausmachen.
Mhm.
Da wäre dann der nächste Schritt, was ich machen würde, die Heizung wesentlich effektiver.
Mhm.
Das ist eigentlich auch so ein bisschen so die Diskrepanz in einem Energieausweis, dass ich ein super gut gedämmtes Haus haben kann mit einer schrebeligen Heizung. Das macht nicht unter Umständen so viel Sinn, als wenn es umgekehrt ist. Ich habe eine super tolle Heizung, aber eine schrebelige Dämmung.
Okay, also kann man greenwashen sozusagen, wenn man sich eine neue Heizung einbaut, aber trotzdem eigentlich.
Ja, leider macht das meistens mehr aus im Energieausweis, als wenn ich jetzt sage, ach komm, ich dämme nochmal die Außenwände. Aber
okay, also wenn ich eine neue Heizung einbaue, schaffe ich vielleicht 3-4 Buchstaben oder sowas.
Ne, ja, so viel dann vielleicht auch nicht, aber es ist schon.
Aber 2 bestimmt.
Unter
kann ich auf Wärme,
schon,
wenn ich von Öl auf Wärmepumpe gehe?
Ja. Davon ist auszugehen, ja. Also das macht schon einiges, weil du ja einen ganz anderen Primärenergiebedarf hast mit einer Wärmepumpe als mit einer alten Ölheizung.
Also kann ich dann meinen Energieausweis voll nach vorne bringen, aber eigentlich habe ich's fürs Gebäude nicht gut gemacht, weil
genau,
ich trotzdem sehr viel Energie aufwenden muss und theoretisch ist es dann sogar teurer für Mieter,
ja,
in den Nebenkosten.
Genau, ja.
Okay.
Das ist natürlich auch.
Also wenn es nur um den Buchstaben geht, dann baue ich, komme was wolle, immer eine neue Heizung ein mit dem gewollten oder das, was politisch gewollt ist eben. Und tu mir aber eigentlich von der Wirtschaftlichkeit des Gebäudes nicht zwingend gefallen.
Ja.
Das heißt, wenn ich dann dazu übergehe und sage, ich möchte aber natürlich von dem, was ein Mieter bezahlen kann, an Miete von den 800 Euro vielleicht möchte ich, dass es möglichst viel Kaltmiete ist, da hilft es mir unter Umständen nicht, sondern ist es vielleicht sogar kontraproduktiv.
Ja.
Weil die Nebenkosten steigen können dadurch.
Genau.
Okay.
Ja.
Und dann, okay, perfekt verstanden. Und wenn ich jetzt nochmal zurück in das Beispiel gehe, du hast gesagt, bei mir als zweites würdest du die Heizung angucken. Da, mhm, haben wir jetzt Gasetagenheizung, mhm, drin. Genau. Warum dann die Heizung und was würdest du da machen?
Also die Heizung, eher die Heizung, weil ich weiß gar nicht, ob es dafür noch Ersatzteile gibt, zumindest für die eine oder andere. Die eine sah noch, ich sag mal, einigermaßen normal aus, irgendwie 15 bis 20 Jahre alt. Die anderen, das waren schon Schätzchen. und das ist eben für mich auch so ein Punkt zu sagen, okay, das würde ich einfach auch aus dem Punkt halt optimieren, dass man du hast da ja noch diese richtig alten Rippenheizungen zum Teil auch drin,
ja,
gehabt, wo ich auch sagen würde, okay, das bringt auf jeden Fall das Haus auch noch mal ein Stück weit nach vorne, das zu optimieren.
Ja.
Also wie gesagt, es ist ja gemäß GEG, muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, okay, ich reiß das alles raus und baue eine Wärmepumpe ein. Bei den alten Schätzen schon, weil die, ich denke mal, älter als 30 Jahre alt sind, da die müssen ja nun raus. Und nichtsdestotrotz ist es aber so, da einfach auch mal hinzuschauen, du könntest ja zum Beispiel auch wieder eine Gasheizung einbauen, und musst dann aber eben diese regenerative Energie erfüllen. Das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, von der Dachfläche her würde das passen. Aber auch da bei der Heizung würde ich immer drauf schauen, wie passt das alles zu meinen Mietern? Wir haben ja zum Beispiel drüber gesprochen mit den Studenten, die ja nun auch über Tag teilweise viel da sind. In dem anderen Haus. Wahrscheinlich dann auch über Tag auch duschen. Ist natürlich eine ganz andere Mieterklientel, als wenn man jetzt sagt, ich habe so die typischen Mieter, die morgens duschen, Frühstück, vielleicht nochmal die Waschmaschine anspeisen und dann gehen sie aus dem Haus und dann kommen sie abends wieder nach dem Sport duschen.
Wenn es dunkel ist.
Wenn es dunkel ist, so, ne, das Thema. So, wie passt dann meine Heizung nachher dazu?
Ja.
Weil natürlich kann ich eine Wärmepumpe einbauen. Ist natürlich die Frage, auch da scheiden sich die Geister, Wärmepumpe nur mit PV oder kann ich eine Wärmepumpe auch ohne PV betreiben? Das Haus, das wir uns angeguckt haben, das Mehrparteienhaus, da kriegst du auf der Dachfläche keine PV unter.
Ja.
So, dann ist die Frage, machst du trotzdem eine Wärmepumpe und beziehst den Strom einfach über den Energieversorger oder überlegt man sich da was anderes?
Mhm.
Ne, weil da wäre es zum Beispiel so, da könnten wir auf der Dachfläche konnten wir zum Beispiel Solar unterbringen. Also zur Wärme- und Warmwassergewinnung.
Im Sechsparteienhaus oder im Zweiparteienhaus?
In dem Sechsparteienhaus, ja, zum Beispiel. So, da ist natürlich die Frage, ist es da sinnvoll? Weil auch da, dann brauchen wir eben auch einen Warmwasserspeicher, dass wenn die abends nach Hause kommen und duschen wollen, dass sie auch warmes Wasser haben. Also das wäre auch so eine Sache, die man überlegen muss. Und deswegen ist es immer schwierig, ganz plakativ zu sagen, mach das und dann funktioniert das fürs Haus.
Aber dann nochmal konkret auch das Sechsparteienhaus, jetzt mein ganz eigenes Interesse. Würdest du da auf die Wärmepumpe gehen oder würdest du sagen, da wäre vielleicht, man kann ja auch eine Wasserstoff-ready, ne?
Sowas.
Gastherme.
Ja, genau, sowas kannst du auch einbauen. Ich würde da trotzdem das Thema Solar aufgreifen bei dem Haus, weil es einfach von der Ausrichtung super ist und Solar kostentechnisch nochmal eine andere Hausnummer ist als PV zum Beispiel. Das würde ich auf jeden Fall nochmal mit aufgreifen wollen. In dem Fall, dass man das einfach nochmal auch untersucht.
Für die Warmwasseraufbereitung.
Genau, ja. Und da finde ich das auch immer ganz wichtig, nicht nur eine Schiene zu fahren, sondern wir würden ja das Haus für diese Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eh anlegen. Und für uns ist es jetzt kein großer Aufwand, mal ein, zwei Varianten durchzuspielen. Ich finde, das ist sogar unsere Aufgabe,
ja,
dir dann darzulegen, pass mal auf, wenn wir das einbauen, dann rentiert sich das für dich in 10 Jahren, wenn wir das einbauen, rentiert sich das gar nicht. Oder wie auch immer, so dass man, dass du auch wirklich was an der Hand hast und sagen kannst, ja, okay, macht für mich Sinn, das so und so und so in den und den Schritten umzusetzen.
Ja, ich finde, das fehlt auch total, ne? Weil man ist, man liest natürlich irgendwie in der Zeitung, man informiert sich im Internet und gibt es ja einen starken politischen Willen, der bestimmte Technologien fördert. Aber so richtig sagen, was es einem bringt, kann einem keiner. Dann gibt es die Unkenrufe, die immer sagen, das bringt alles gar nichts, das ist alles Quatsch. Aber mehr zum Hinblick auf CO2-Steuer und einfach dem politischen Willen, der da so stark ist, man muss ja was machen.
Genau.
Ne, weil es ja jetzt auch anfängt, ins Geld zu gehen.
Ja.
Also ganz direkt, nicht nur indirekt irgendwie, weil die Mieter das dann nicht mehr haben, ne, sondern es geht ja direkt in meine Investorentasche. Ja, und da einen Anhaltspunkt zu haben, und ich finde ich bin ja schon auch sachverständig und kenne mich mit Gebäuden aus, aber es ist so kompliziert, das zu beurteilen, wenn man nicht vom Fach ist, ne?
Ja, und das Problem ist halt auch, also uns wurde damals, als ich die Fortbildung gemacht habe, wurde halt immer so plakativ gesagt, so Energieeinsparungen eben im Bereich Heizung, 25%, Dach 25% und so der Rest verteilt sich dann so auf Außenwand, Fenster und die anderen Wärmeverluste, die man dann so hat in dem Bereich. Und das finde ich manchmal für die Gebäude selber so schwierig zu sagen. Also das ist, wie gesagt, du hast jetzt eben wenig Geschossdeckenfläche oder Dachfläche da. Da würde ich mich schwer tun zu sagen, da mit einer Dämmung können wir 25% einsparen. Aber auf der anderen Seite eben, wie gesagt, du hast wenig Invest für diese Dämmung. Von daher würde ich die auf jeden Fall
da machen. Wegen des Einblasens, ne?
Wegen des Einblasens, genau. Und wo du ja auf jeden Fall auch eine super gute Einsparung gerade oben für die beiden Wohnungen erzielen kannst, ist auch das Thema Gaube. Gauben sind ja so gut wie nie gedämmt und wenn ja, immer ganz minimal, weil ich da eben ja meistens immer zwischen den Holzelementen gedämmt habe früher. Und die sind natürlich dünner als so ein Dachspan.
Ja.
Ne, das sind vielleicht 10 auf 10 oder 10 auf 12er. Das heißt, du hast höchstens eine 10 Zentimeter Dämmung, wenn überhaupt.
Anstatt 20 Zentimeter.
Genau. Und die erste Reaktion hast du ja auch bei mir gesehen, als du da vor diesem dicken Rippenheizkörper vor dieser dünnen Gaubenwand stand, habe ich gesagt, kannst genauso gut rausstellen, das Ding. Ja. Und so ist es, das sind dann halt auch so Dinge, die man auch wenn man diese Wohnung zum Beispiel, also hätten wir uns da 2 Wochen eher getroffen, hätte ich gesagt, mach da nochmal eine Vorsatzschale davor. Das sind einfach so Maßnahmen, die im Portemonnaie nicht unbedingt wehtun, die aber eben so ganz kleine Effekte da oben bringen.
Ne? Und das würde sich das dann auch im Energieausweis reflektieren?
Jetzt nicht unbedingt. Also du siehst jetzt nicht, dass du eine Gaubenwand für ich sag mal, 500 € saniert hast. Deswegen wirbt jetzt nicht dein Energieausweis von H auf G oder irgendwie sowas. Also das im Endeffekt nicht, aber man sieht es halt nachher dann im
Verbrauch.
Im Verbrauch, genau, ja. Und es sind auch so Dinge, wenn man halt in der Vermietung ist nachher, was man auch ruhig mal erwähnen kann. Und das gibt natürlich dem Mieter auch gleich das Gefühl, oh super, hat sich jemand was überlegt. Und der ist dann natürlich auch gleich mal bereit, auch mal 1 Euro mehr dafür zu bezahlen.
Und dann
weil er auch
Kilowattstunde, die dann nicht verbraucht wird, auch wenn ich eine alte Gasheizung habe, muss ich dann auch die CO2-Steuer nicht bezahlen.
Genau. Ja, das sind natürlich auch so Effekte und das ist eben sowas, wo ich auch immer hingehe. Ich meine, sicherlich können wir da jetzt auch sagen, klar, wir machen da jetzt 16 Zentimeter Wärmedämmverbundsystem oder 20 oder. Und dann nimmst du nochmal ganz viel Geld in die Hand. Das kommt natürlich auch gut an, das wird man auch merken, sicherlich, ja. Würde ich aber nicht im ersten Schritt machen, sondern ich würde einfach erstmal Dinge, die einfach umzusetzen sind, gerade du sagst ja immer, du kaufst leicht schrebbelige, so. Das heißt also, wenn da jetzt der Maler nochmal durchgeht, ja mein Gott, dann soll da doch eben gerade in den Gauben oder so eben einmal so ein bisschen eine Vorsatzschale davor setzen. Ja. Aber es sind so kleine Dinge, die nicht wehtun im Portemonnaie, die aber trotzdem Effekt
man
haben.
Machen kann.
Genau.
Ja, was ich in meinem Kopf habe, ist noch, dass Einblasen eher so günstig ist, ne? Also dass man quasi dann eine gewisse bauliche Voraussetzung hat, wo man nicht zwingend ein Wärmedämmverbundsystem aufbringen muss, sondern wo es Hohlräume gibt, die man dann mit Dämmmaterial ausblasen kann.
Ja.
Und ich versuche natürlich immer, ne, ich weiß ja jetzt nicht, welches Objekt ich als nächstes kaufe, wie das genau ist, aber ich versuche mich ja irgendwie so systematisch aufzustellen.
Ja.
Würdest du sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel in den Ankauf geht, dass es eigentlich schon immer Sinn machen kann, wenn man die Möglichkeit hat, die oberste Geschossdecke auszublasen, dass man die ausbläst und vielleicht auch einmal über eine Kernbohrung feststellt, ob in den Außenwänden Hohlraum ist, um den auszublasen. Und wenn das so ist, ist das, macht das immer Sinn? Kann man das sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Weil der Kosten-Nutzen so gut ist, weil es nicht teuer ist.
Ja, also bei den Außenwänden muss man einfach auch überlegen oder über die Dämmart dann eben auch nachdenken. Ja. Ne? Also ich habe ja verschiedene Möglichkeiten. Also ihr habt hier in Bremen ja viele Putzbauten. Das heißt also, da ist natürlich es recht schnell gemacht, von außen eben eine Dämmung anzubringen. Das heißt,
also statt Klinker meinst du oder so?
Genau.
Weil es einfach leichter ist aufzubringen.
Ja, genau. Ja, okay. Ne? Man kann da auch nachher mit einer Fondfassade arbeiten und damit es schicker aussieht, weil man sagt, okay, ne, ich schlage dann gleich 2 Fliegen mit einer Klappe, muss nachher nicht mehr. Ja, klar. Ne? Aber immer wieder streichen lassen ist auch kostspielig.
Macht in Bremen keiner.
Deswegen, okay. Nein, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wie du schon sagtest, wenn ich ein zweischaliges Mauerwerk habe, sei es eben so bei uns in der Region, ist das Tradition, ne? Da muss ich natürlich schauen, auch wie dick dann die Luftschicht ist, weil
Kann man sagen, ab wann ist Sinn
macht? So ab 4 bis 5 Zentimeter macht es Sinn. Die meisten Unternehmen kommen für 4 Zentimeter schon gar nicht raus. Die wollen ganz gerne 5 Zentimeter haben, damit sich das lohnt. Und da merkt man das natürlich auch schon im Portemonnaie. Das ist schon so. Also das ist natürlich auch so ein Punkt.
Also da kriegt
ganz
man
schlecht.
Mit sehr wenig Kapitaleinsätzen sehr hohen
auf jeden Fall
Effekt.
Ja, genau. Und was nicht so prima ist, ist dann die Innendämmung. Je nachdem, wenn ich Kern saniere, natürlich.
Ganz kurz aufs Einblasen, ja. Ich versuche dich immer festzunageln, aber kann man da sagen, wenn ich jetzt 5 Zentimeter habe? Nee, okay. Versuche ich es werden.
Also ich finde das immer schwierig, so ganz plakativ mit irgendwelchen Zahlen umzugehen, weil wenn ich da jetzt sagen würde, klar, da sparst du 10-15%, das war wahrscheinlich deine Frage.
Oder wie viel Buchstaben im Energieausweis?
Genau, finde ich das immer schwierig. Also für mich ist es wirklich immer wichtig, mir das Haus anzugucken, weil man kann da schlecht sein. Ich finde das auch ganz schwierig. Man liest das ja auch immer in den Angeboten, ne? Sparen Sie bis zu 20% an. Ich dann auch denke, ja super, ne? Da hast du da einen doofen Nutzer drin und dann ist da nichts mehr mit 20%, ne? Klar,
der Mieter ist hinterher auch, ne? Also wenn er kannst ja auch komplett, ne, dämmen, wenn er das Fenster einfach den ganzen Tag offen hat im Winter und rausheizt.
Ja,
ne?
Ja. Also wir hatten ja auf der anderen Seite dieses Beispiel, was uns beide ja irgendwo zwar tangiert hat, weil uns das irgendwie ja beschäftigt hat in der letzten Woche, wo es um einen Energieausweis ging,
ja,
ne, wo der Eigentümer sagte, ist total super saniert. Und wollte Kosten sparen, Verbrauchsausweis, ne, weil er das verkaufen will. Und ich habe den Verbrauchsausweis gemacht und habe gesagt, der Wert passt nie zu einem sanierten Haus, weil die Heizung war aus 22, Wände saniert, Dach saniert, Fenster saniert. Und es war von den Werten her im roten Bereich. Und ich habe gesagt, das passt nicht zusammen.
War eine Haar, ne?
War Haar, genau. Wo sich dann nachher herausgestellt hat im Gespräch halt mit dem Eigentümer, ja, da wohnt halt eine Oma drin und Oma möchte immer Winter und Sommer 28 Grad haben. Ne? Und dann haben ältere Leute eh so nicht mal das Gefühl für Wärme, sag ich mal. Und
kommt nicht mehr alles an.
Kommt nicht mal alles an. Die bewegen sich weniger, die sitzen viel. Und dann muss natürlich auch, bei der war überall geheizt, ne? Also nicht nur im Wohnzimmer und in der Küche, wo sie sich aufhält, sondern auch das Gästezimmer im Dachgeschoss war geheizt und.
Ja.
Klar, dann bringt mir ein Verbrauchsausweis nicht viel. So, das ist natürlich ein super tolles Beispiel dafür, dass der Nutzer auch mitspielen muss. Ne? Ja.
Also Verbrauchsausweis kann dann super sein, wenn man wenig, ich hatte das ja auch, ich habe das ja im Vorfeld auch kurz erzählt, ein Haus, eines meiner ersten Häuser, die ich gekauft habe. Und da hatten seit 20 Jahren Leute drin gewohnt in der einen Partei.
Ja.
Und die haben einmal nachgezahlt und seitdem haben die eigentlich in Räumen, die kaum benutzen, nicht mehr geheizt. Und dann war der Verbrauchsausweis natürlich super.
Genau, ja. Also das ist natürlich auch ausschlaggebend. Im Nachhinein für die CO2-Steuer nicht, ne? Weil das spielt da natürlich eine Rolle. Aber auch da muss man sich den individuellen Wand aufbauen.
Wie meinst du das für die CO2-Steuer nicht? Weil
ich natürlich, je besser das Haus gedämmt ist, umso weniger theoretisch verbrauchst du natürlich trotzdem. Das heißt, genau, also ich habe natürlich auch, ich kann nachweisen, dass ich weniger CO2 verbrauche, wenn ich jetzt zum Beispiel das Haus dämme oder wie auch immer. Also das kann ich natürlich schon nachweisen. Ne? Und alles andere ist so ein bisschen theoretisch, eben durch die Nutzer, ne?
Okay. Und aber gehen wir nochmal zurück zu dem Haus, zu dem Sechs-Parteien-Haus, oder da wäre es ja jetzt so, einblasen könnte man in der obersten Geschossdecke. Mhm. Also jetzt nochmal, wenn man exemplarisch das so als erstes, so als Quick Win, wenn man sagt, okay, da kann man schnell mit wenig Geld was machen. Man bläst die oberste Geschossdecke ein, das geht so ein bisschen neben die Gaube noch in die Abseite. Das wird einen guten Effekt haben. Mhm. Was wird das kosten? 4.000 Euro vielleicht?
Ja, also auf der Fläche, die du da hast, ja.
Ja, 3.000, 4.000 Euro, genau. Sowas. Da habe ich einen ersten Effekt. Und dann würdest du als zweites die Heizung angucken. Mhm. Das mit der PV, das geht mir schon wieder viel zu weit, weil dann muss ich mir auch wieder eingehende Gedanken über das Dach machen.
Das war aber super, das Dach.
Ja?
Ja. Da kannst du ruhig noch was draufbauen.
Ja? Mhm. Okay, was sollst du heute die Kosten unterhalten? Aber ich, also mein Plan war eigentlich die, weil da war für die Warmwassererzeugung, ist dort ja, sind dort auch nochmal so Gasthermen da. Die würde ich ja ganz gerne ersetzen durch Durchlauferhitzer. Da bist du wahrscheinlich jetzt nicht so ein Fan von.
Kommt drauf an. Es kommt drauf an, was du mit der Heizung generell vorhast. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt voneinander trennen.
Ja.
Aber ich find das es ja macht
immer
natürlich
blöd, wenn in also aus Investorensicht Kombithermen fand ich auch immer blöd, weil dann kann die Therme auch im Sommer kaputt gehen und ich habe ein Problem, so kann die Therme im Sommer kaputt gehen und es gibt trotzdem warm Wasser, das interessiert den Mieter ja gar nicht.
Ja, genau, das stimmt. Ja, dadurch, dass du das natürlich da kalt vermieten willst, kannst du dann natürlich Durchlauferhitzer reinmachen. Das ist kein Problem. Also die haben natürlich auch schon eine andere Wertigkeit als jetzt die alten Boiler, die man von früher kennt. Ne?
Ja.
So, ich weiß, dass meine Oma hatte so einen.
30% Kalk auch sind oder 40%.
Genau, ne? Den du irgendwie eine Viertelstunde, bevor du duschen willst, anstellst und irgendwann macht das Klack und du weißt, ah, jetzt habe ich warmes Wasser.
Also, aber auch nur 4 Minuten.
Oder? Aber nur 4 Minuten, ja. Genau. Ne? Also am besten schon mal vorher die Haare einschäumen.
Ja.
Nein, also die sind schon wesentlich besser geworden. Das ist kein Thema mehr, ne? Aber Durchlauferhitzer nutzt man natürlich sonst eher so in dem Bereich, wo man nicht regelmäßig so viel Warmwasser braucht.
Und wenn wir nochmal reingehen und dann würdest du, aber du würdest sagen, in konkret diesem Fall eine Wärmepumpe wäre das Beste. Oder würdest du sagen, so eine Wasserstoff, 100% Wasserstofftherme würde da auch gut passen?
So eine würde da auch gut passen, genau. Oder eben, wie gesagt, also ich würde bei dem Haus auch wirklich nochmal überlegen, nochmal dann so 5.000 bis 7.000 Euro für die Solargeschichte in die Hand zu nehmen. Auch wenn du sagst, okay, ich vermiete tendenziell eher kalt. Aber ich finde, es ist trotzdem auch nochmal ein Effekt für die Mieter, dass sie sehen, ah, okay, ich kriege warmes Wasser. Erstmal eben auch regenerativ. Und ich habe nicht so hohe Nebenkosten.
Aber blöde Frage, ist das auch gefördert?
Ja.
Aktuell, also
ja,
ist natürlich.
Genau.
Aktuell ist es gefördert.
Genau.
Ist das in Kombination mit der Heizung oder ist das eine Einzelmaßnahme?
Du kannst es auch als Einzelmaßnahme fördern lassen. Genau. Das wäre dann quasi eine Heizungsoptimierung nochmal dazu. Also das würde funktionieren. Oder eben auch, wenn du jetzt sagst, was viele ja nicht wissen, ist, dass auch so ein hydraulischer Abgleich schon mal viel machen kann. Ne? Wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe, hast du jetzt nicht, aber wo die Heizung, ich sag mal, so mittel ist, wo du eigentlich noch...
Das war ja, danke, bei mir sind die Heizungen immer kacke.
Ich finde auch wenig Wohnungen vor, wo das der Fall ist, wo die Leute sagen, ja, die Heizung, die ist jetzt irgendwie 10 Jahre alt und ich habe eigentlich gar keinen Bedarf, die auszutauschen. Da kann man zum Beispiel mal hingehen und gucken, ist ein hydraulischer Abgleich gemacht worden, weil das ist ja auch noch immer so ein Thema, ne? Dann hast du einen Mieter, der hat dann irgendwo im Wohnzimmer die Heizung eigentlich gar nicht an, aber die bollert vor sich oder den Heizkörper nicht an, bollert vor sich hin ohne Ende und dafür ist dann eben in der Küche ist immer saumäßig kalt und er dreht da immer auf und irgendwann habe ich ja nur noch halt
hydraulischer Abgleich ist, dass ich die Versorgung
eigentlich optimiere, das heißt,
dass die Heizkörper besser durchströmt sind sozusagen.
Ja, genau, dass du eigentlich überall eine konstante Einstellung an den Thermostaten hast und überall eben auch eine konstante Temperatur, das heißt also alles über eine Thermostateinstellung von 3 beeinflusst eigentlich nur noch die Durchflussgeschwindigkeit und aber du hast eben quasi, ich sage mal, bei einer gewissen Thermostateinstellung auch die optimale Raumtemperatur und das überall.
Und das kann mich dann quasi in der warmen Vermietung ja auch nochmal voll nach vorne bringen, oder?
Auf jeden Fall, ja, aber auch in der kalten auf jeden Fall auch, ne? Und das sind auch so Sachen, du musst einen Klempner finden, der das können nicht alle, auch wenn sie es behaupten, aber wir haben da auch schon andere Dinge gesehen.
Klempner finden grundsätzlich,
der ist, ja, genau, hatten wir es auch schon drüber. das ist auch nochmal so ein Punkt, ein hydraulischer Abgleich wird gefördert, kostet auch nicht die Welt, bringt aber das ganze System und auch den Energieausweis nochmal nach vorne, weil das kann ich anklicken im Bedarfsausweis, dass ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde und das zum Beispiel auch.
Wie viele Buchstaben bringt das?
Deine Buchstaben. kann man so pauschal nicht sagen. Nein. Aber es macht
schon
ein bisschen, also der Pfeil rückt schon in die richtige Richtung dadurch. Ne? Und ich kann natürlich dann auch ganz oft die Vorlauftemperatur nochmal ein bisschen runtersetzen. Weil meistens ist es ja auch so, bei dem Besichtigen der Gebäude, ist jetzt egal, ob ich ein Einfamilienhaus habe, ein Sechsparteienhaus oder eine Schule, Kindergarten, egal, überall, wo alte Heizungen drin sind, ist der Heizraum immer der wärmste Raum im ganzen Gebäude, weil da wird immer gebollert ohne Ende, damit es oben drüber warm wird, weil da steht die Heizung hier am Keller.
Ja.
Im Heizungsraum kannst du immer auf T-Shirt rumlaufen, weil der wird dir schon fast übel vor Hitze. Ja. Und oben drüber geht's dann so in den Wohnungen. Und das ist auch nochmal so ein Punkt. Also es gibt so in der Heizungsoptimierung auch so ganz viele Dinge, die gar nicht so viel Geld kosten. Eine nachträgliche Dämmung kannst du ja da, wo die Heizkörper oder wo auch die unten drunter im Keller die Heizungsleitungen freiliegen, das kannst du ja fast selber machen auf dem Samstag, ne? Und das sind so Dinge.
Das muss aber, glaube ich, schon mittlerweile gemacht werden.
Es muss gemacht.
Der Schornsteinfeger moniert das sonst, wenn die eben
genau,
nicht verkleidet.
Genau.
Ja.
Aber das ist auch nochmal so ein Thema, was ich ganz schnell selber machen kann. Oder wie gesagt, so ein hydraulischer Abgleich, gerade bei den kleineren Anlagen, so in einem Sechsparteienhaus oder so, die kosten nicht die Welt. Die bringen dann auch nochmal.
Aber was mache ich denn jetzt in meinem Sechsparteienhaus mit der Heizung? Du kennst es
ja,
jetzt. Das genau. Kommt drauf an, kann man finde ich jetzt nicht mehr so.
Nein, sagen. Nein, genau. Also ich würde hingehen, ich würde überlegen, entweder man schaut, was macht eine Wärmepumpe mit dem Haus. Mhm. Weil bei der Wärmepumpe ist es so, ich habe ja auch die Heizkörper gesehen, da müssen wir auch an die Heizkörper ran. Mhm. Also das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, das würde ich auf jeden Fall betrachten wollen. Und auf der anderen Seite würde ich betrachten, was mache ich da mit einer neuen Gasheizung, die ich ausrichte, entweder auf Renewable Ready oder eben auch in der Kombination mit Solar. Also das wäre bei dem Haus, wären das die zwei Sachen, die ich machen würde. Wir hatten ja auch zum Beispiel über eine Pelletheizung gesprochen.
Ja.
Würde ich da nicht so günstig finden, weil du ja dann irgendwo bunkern kannst.
Ja, und man hat diese Nachfülldinge, das ist so ein bisschen wie Ölheizung, ne? Das geht ja dann immer am 23.12. sind dann die, das war doch bei dir in dem Haus auch so.
Genau, ja.
Die Pellets leer oder ja, der Öltank genau, ist leer und kriegst so schnell keinen mehr.
Genau. Also wir haben zum Beispiel auch eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus, wo dann von der Hausverwaltung vergessen wurde, vor Weihnachten nochmal Pellets nachzubestellen, was dann natürlich für Unruhe dann bei den Mietern gesorgt hat.
Das komisch. Ist
komisch. Ja. Zwar Weihnachten verstehe ich nicht. Wer möchte da nicht kalt duschen? Ja. Und das sind dann natürlich auch so Nachteile. Und natürlich hat auch so eine Pelletheizung, die wird ja auch nur, ja, hat auch andere Schwierigkeiten. Ne? Also da brauchst du eben auch einen Heizungsbauer, der Pelletheizung
kann.
Und das sind auch so Themen, was man natürlich auch schauen muss.
Aber dann streichen wir die Pelletsheizung.
Genau.
Aber wenn ich jetzt die so eine Gastherme nehme, ich glaube, damit die förderfähig ist, muss sie nicht nur renewable ready sein, sondern sie muss, glaube ich, in dem Zeitpunkt des Einbaus, hatte ich mich schon mal so ein bisschen nebenher informiert, schon 100% Wasserstoff machen können. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geräte es davon schon gibt, aber wäre das dann auch eine Modernisierung in dem Sinne? Das ist ja für mich als Vermieter auch interessant. In dem Objekt reden wir darüber. Ich konnte das günstiger kaufen, obwohl das eine sehr tolle Lage ist, weil die Mieten nicht so hoch sind. Und ich möchte mir natürlich durch eine neue Heizung verschaffe ich mir, in Bremen ist es so, dass da die Wärmepumpe unschlagbar ist, wo man dann 20% mehr Miete nehmen kann auf die Grundmiete im Mietspiegel. Aber ich kann ja auch einen Teil der Kosten, der Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen. Und wäre das bei so einer wasserstofffähigen Heizung auch der Fall?
Ich denke eher weniger, weil weißt du, wann in Bremen Wasserstoff kommt? Wahrscheinlich.
Aber es wäre ja an sich schon eine Gebäudemodernisierung. Es ist ja nicht eine Instandhaltung. Es ist ja nicht, ich repariere die Heizung oder ich baue das Gleiche nochmal ein. Es ist ja schon eine Investition in die Zukunftsfähigkeit.
Ja, das schon. Es ist ja immer dann auch die Frage, wie ist modernisiert worden? Also ich würde es jedenfalls als Mieter hinterfragen. Wahrscheinlich nun auch, weil ich das besser einschätzen kann als jetzt wahrscheinlich jemand anders auch. Aber ich sehe, was das betrifft, auch die Wärmepumpe eher vorne, allein auch aufgrund der Politik, wie es betrieben wird. Man sieht ja auch, wie viele Mythen es darum gibt, dass man ganz oft gefragt wird, Ich darf ja nur noch eine Wärmepumpe einbauen.
Ich darf gar keine Gasheizung mehr einbauen.
Genau, sowas halt, ne? Und das ist ja auch nicht richtig. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen im Kopf momentan verankert, dass viele davon ausgehen, wenn irgendwo jetzt eine Heizung ausgetauscht wird, dass eben nur eine Wärmepumpe eingebaut werden darf.
Ja.
Und deswegen wird das ja momentan auch so gefördert, auch hier in Bremen, dass man einfach die Leute so in diesen Bereich Wärmepumpe reinbringen möchte, weg von den fossilen Brennstoffen.
Das ist der politische Wille.
Das ist der politische Wille, genau. Und dementsprechend ist auch so dieses Verständnis eben auch da. Und da denke ich.
Und dann ist auch die öffentliche Meinung so. Das heißt, ein Mieter wird dann auch tendenziell eher so, oh super, da ist eine Wärmepumpe, da ziehe ich doch ein.
Genau.
Anstatt, da kann man vielleicht irgendwann mal Wasserstoff.
Ja, du hast natürlich auch da den Vorteil, dass die CO2-Steuer natürlich für Strom anders ausfallen wird als für Gas oder Öl oder wie auch immer. Und du darfst ja natürlich noch diese Gasheizung einbauen, solange es keine kommunale Wärmeplanung gibt. Da weiß ich jetzt in Bremen gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist. Da würde ich aber mal behaupten, dass Bremen genauso.
Das wird wahrscheinlich noch dauern.
Genauso weit weg davon ist wie andere Städte. Es gibt natürlich einige, die haben das schon. Aber dadurch, dass wir da halt auch beraten, weiß ich, dass ganz viele gerade erst ausgeschrieben haben und sich Büros suchen, die da unterstützen.
Ja.
Und es wird ja auch erst in den nächsten Jahren eben gesetzt.
Beratet ihr da auch kommunale Träger sozusagen? Für sowas? Okay,
ja.
Krass.
Ja. Und von daher weiß man eben auch, es wird natürlich auch Gebiete geben, da kann ich nichts über Nah- oder Fernwärme machen. Das wird einfach nicht funktionieren.
Man kann in Bremen, vielleicht ist es wieder super lokal, aber es ist eben da, wo wir hier gerade unterwegs sind, kann man beim lokalen Netzbetreiber übrigens nachgucken, anhand der Adresse, ob da Fernwärme verfügbar ist oder ob da was in Planung ist oder ob man einfach gar nichts dazu
weiß. Genau. Und das ist ja das, was die in Zukunft auch zur Verfügung stellen müssen. Das ist ja diese kommunale Wärmeplanung. Einfach um erkennen zu können, kann ich als Investor, als Käufer, als Mieter, wie auch immer, eben Nah- oder Fernwärme beziehen? Oder muss ich eben auf fossile Brennstoffe, auf eine Wärmepumpe, wie auch immer, zurückgreifen? Also das ist schon, ich finde es gut, weil ich finde den Gedanken dahinter, finde ich so spannend, dass man einfach sagen kann, okay, ich muss keine Einzellösung mehr haben in meinem kleinen Häuschen, sondern ich kann auf was zurückgreifen, was eben wesentlich größer ist, was auch wesentlich
wirtschaftlicher ist. Ich kann auf den Zug mit aufspringen. Ah.
Genau, weil der Fakt dahinter, um jetzt mal so einen kleinen Ausflug dahin zu machen, ist ja auch, dass wenn ich sehe, ich soll als kleiner Hauseigentümer oder vielleicht du mit einem Sechsparteienhaus, wie auch immer, eine PV-Anlage da drauf bringen. So, das ist natürlich, steht ja auch zum Beispiel in den Satzungen drin, dass man, ne, auch gerade wenn man neu baut, nachweisen muss, dass man eine PV-Anlage aufs Dach bringt und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie viele.
Aber da habe ich noch eine Frage. Ja. Jetzt, bei einer Dachsanierung ist das nicht so, ne?
Nee.
Ich, genau, also ich frage mich,
ich wüsste, das, nein.
Mein Bauunternehmer Nils Lüllmann hat mir das nämlich erzählt, dass diesen Mythos anscheinend gibt. Aber im Rahmen einer Dachsanierung denke ich nicht, dass eine PV aufgebaut werden
muss. Nein, du musst eine Dachsanierung musst du ja auch nicht genehmigen lassen. Sondern es ist halt so, in der Baugenehmigung ist es dann ja nachher verankert, dass gesagt wird, du musst, oder im Rahmen des Bauantrags musst du nachweisen, dass du PV-Fläche mit aufbringst.
Im Rahmen, beim Neubau, aber du musst ja, wenn du das Dach sanierst, auch ohne Genehmigung schon, sage ich mal, der Energieeinsparverordnung genügen. Wenn du vorher kein gedämmtes Dach hast, kannst du ja nicht neues, ungedämmtes Dach aufbauen.
Nein, aber ich genüge der Energieeinsparverordnung ja auch ohne eine PV-Fläche da drauf, weil damit weiß ich ja eigentlich nur den U-Wert des Daches nach. Und der muss im Rahmen des
Gesetzes. Okay, also Mythos entlarvt im Rahmen der Sanierung.
Ich will da jetzt, nein. Viele machen halt eine Dachsanierung, weil sie eine PV-Anlage draufsetzen wollen und sagen, ey, wenn ich in 5 Jahren das Dach sanieren will, ich muss erstmal aufwendig die PV-Anlage wieder runterbringen lassen, bringt das nichts. Also ich weiß nicht, was ihr für Bremer Ansprüche habt, aber bei uns ist es nicht so.
Okay. Willkommen am Nachgang und recherchieren.
Genau.
Okay, ja, Elke, das war schon recht aufschlussreich. Also ich nehme jetzt mal mit, einblasen mache ich auf jeden Fall. Wenn die Heizung ganz alt ist, auf jeden Fall an die Heizung ran, weil sie sowohl für für die Kosten, CO2, Steuer als auch Nebenkostenabschnitt des Mieters sehr relevant sein kann, aber eben weil es auch einen politischen Willen gibt Richtung Wärmepumpe, deswegen vielleicht im Zweifel Richtung Wärmepumpe tendieren. Und dann mit Augenmaß einfach vorgehen, die Einzelheiten angucken und vor allem einen fidelen Energieberater vielleicht befragen.
Ja, denke ich auch. Und vielleicht auch jemanden, der einfach nicht nur seinen Sanierungsfahrplan abarbeiten will. Den gibt es ja auch für Wohngebäude und auch für nicht Wohngebäude.
Ja, da gibt es aber auch viele Leute, die das so wollen, ne?
Genau, also, ja, wo man dann einfach nach Standard jedes Bauteil abarbeitet.
Ich finde es ja ganz schwierig, aus der Energieberater-Ecke jemanden mit Augenmaß zu finden. Deswegen finde ich es ja so schön, dass wir uns jetzt kennengelernt haben.
Oh, danke. Ja, also ich finde einfach, du musst das Gebäude, also für mich ist es so, ich gucke mir das Gebäude an und dann sage ich, okay, das sind die Schritte für dieses Gebäude, ne? Weil du siehst ja schon die Unterschiede zwischen deinen beiden Gebäuden, die wir uns angeguckt haben, dass man auf der einen Seite auch sagt, okay, hier würde ich zum Beispiel, wenn wir mit dem Verbundsystem machen, das würde ich bei dem anderen Gebäude auch eben, weil es auch architektonisch von außen so schön ist, also es wäre ein Frevel da irgendwie.
Ja, sag das nochmal, ich habe auch schöne Gebäude, auch wenn die Heizung scheiße ist. Aber
von außen, auch von außen schön.
Ja.
Nein, das geht ja gar nicht, da irgendwie, wenn mit dem Verbundsystem drüber zu klatschen, sage ich jetzt einfach mal. Auf der Rückseite ja, ne, weil da ist es schön schlicht, da kann man auch schön arbeiten, da wirst du auch keine hohen Nebenkosten haben in der oder ja im Angebot, weil da hast du einfach eine glatte Fassade, wo da einfach
ist eine einfache
Baustelle. Einfach dübeln kann. Das geht wunderbar. Ist ja auch die Nordseite, hatten wir auch schon drüber gesprochen, was ja auch ausschlaggebend ist, aber eben, wo man sagen würde, auf der Südseite muss man sich was anderes überlegen, weil das da einfach nicht funktioniert, auch mit den Vordächern und.
Und vielleicht auch nicht sein muss, weil man hohe Sonneneinstrahlung hat.
So, ne, wo man dann vielleicht sagen kann, okay, an diesem Haus machen wir erstmal andere Dinge, ne?
Aber einblasen da, wo es geht.
Ja.
Heizung, wenn sie sehr alt ist, auch an die Heizung dran. Ansonsten kann man mit der Heizung vielleicht auch nochmal abwarten. und wäre mit dem Verbundsystem dann sozusagen optional.
Ja, also für mich ist eigentlich immer erstmal wichtig, so, also das Einsparpotenzial sehe ich eigentlich immer oben.
Ja.
Und im Keller bei der Heizung.
Ja.
Das ist schon so. Also das sind so für mich die zwei Punkte, die ich eigentlich immer erstmal betrachte. Und dann ist natürlich auch das Thema eben Außenwand und Fenster. Es sei denn, natürlich, man macht den ganz großen
Und lieber erstmal Außenwand als dreifach verglaste Fenster auf eine nicht gedämmte Außenwand.
Ja, auch da muss man immer sehen, also Außenwand und Fenster spielen immer so ein bisschen zusammen. Wie du gerade schon gesagt hast, wenn das eine super gut ist und das andere super schlecht, habe ich andere bauphysikalische Probleme nachher, die ich mit einem Mieter auch nicht haben möchte, nämlich schwarze Flecken unter Umständen.
Ja.
Gerade wenn du so einen Mieter hast, der dieses Thema, das Fenster vielleicht mal aufzumachen,
Ist kompliziert
und das gerne vermeidet, dann hast du da vielleicht schon mal Probleme.
Ja.
Es sei denn natürlich der Heizgut. Dann nicht.
Kann auch ein Problem sein.
Ja, genau. Deswegen muss man eben bei der Außenwand immer schauen, dass Außenwand und Fenster auch immer so ein bisschen zusammenpassen.
Ja.
Ne? Und ich habe ja auch ganz oft eben diese Wärmebrücken, auch immer so ein Thema zwischen Fenster und Außenwand. Oder zwischen Außenwand und Dachübergang und so. Und das ist auch nochmal so ein Thema, was ich betrachten müsste. Darf man auch nicht unterschätzen. Aber das ist eben auch sowas, wo ich sagen würde, ich würde tendenziell eher sagen, Außenwand in eins, also Außenwand und Fenster zusammen machen.
Okay.
Weil du das dann super gut hinkriegst mit den Wärmebrücken und. Und deswegen wäre das für mich seltener so ein Step.
Okay, also das nicht unterteilen.
Genau, es kann natürlich auch Gebäude geben, wo du, ich sag mal, fast nur Fensterfassade hast. Klar, da muss man das mit betrachten.
Das sind Sonderfälle, würde ich sagen. Aber wenn ich einblasen kann, würde ich trotzdem einblasen, oder? Weil es einfach günstig ist und jetzt auch nicht so die ganz hohen Werte bringt, wie jetzt 16 Zentimeter Wärmedämmverbundsystem.
Und du hast natürlich auch den Vorteil, dass es recht schnell gemacht. Das ist so eine Ein-Tages-, Zwei-Tages-Baustelle. Du hast nicht das Problem, dass die Mieter da irgendwie rummopern, weil ein Gerüst vorm Haus ist oder.
Gerüst ist aber teuer.
Ja, und Innendämmung in einem vermieteten Haus brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Nee. Und von daher ist das dann auch eine hohe Akzeptanz.
Ja.
Na? Und es gibt mittlerweile auch gute Füllstoffe mit einem ordentlichen Wärmeleitwert. Was ja auch nicht gleich, ich sag mal, beim ersten Bohren gleich wieder entgegenrieselt.
Ja.
Das ist ja auch immer das, wo viele sagen, nee, ich kann ja nicht ausblasen, weil wenn ich dann irgendwo mal ein Bild in die an die Wand hängen will, dann kommen mir gleich die ganzen Kügelchen wieder entgegen. Und so ist es ja auch nicht mehr. Ne? Also auch da hat man sich ja weiterentwickelt.
Okay, ja, das wäre blöd sonst.
Ja, das ist ja.
Sonst läuft die Dämmung einfach wieder aus
genau,
der Wand.
Ja, genau. Nur wenn du dann mal ein Fenster austauschst, solltest du vorsichtshalber deinem Fensterbauer Bescheid geben, dass da was sich in der Luftschicht befindet. Ne?
Ja.
Also, ja, das ist der
Vorteil. Ich würde, dann machen wir es so. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Entscheidungen fallen, aber es wird jetzt in Kürze sein. Und dann, du machst ja jetzt auch einen Energieausweis und dann gucken wir einfach, wie die Entscheidungen gefallen sind.
Genau.
Dann machen wir noch einen Energieausweis und dann treffen wir uns hier einfach wieder.
Ja.
Und gucken, was draus geworden ist, ob das die richtigen Tipps waren.
Ja, gute Idee, genau.
Okay, klasse. Elke, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Und dann bis bald.
Ja, bis bald.